Ja, ich grüße euch ganz herzlich. Ich bin jetzt 10 Monate nicht hier gewesen bei euch. Nach diesem Gottesdienst weiß ich, was ich vermisst habe in 10 Monaten. Es ist richtig herzlich, es geht mir das Herz auf hier. Wunderbar, wie das die Musik mich wieder so aufgebaut hat. Herzlichen Dank. Wisst ihr, wenn man eine Zeit raus ist, aus ganz bestimmten Dingen, mit der Verkündigung, mit Predigten, mit Bibelarbeiten, dann merkt man nach einer gewissen Zeit, was man braucht und was eigentlich notwendig ist für das Leben eigentlich wirklich. Und als ich damals Anfang November im letzten Jahr so meine Krise hatte, wo es bergab ging mit mir, gesundheitlich, geistlich, da habe ich gedacht, Herr Jesus, und was jetzt? Und dann sagt er, jetzt leg dich mal in meine Hände. Und das war wunderbar, er hat das ganz, ganz herrlich getan, hat mein Leben total verändert, wieder ganz anders, wieder auf einen neuen Weg gebracht, neue Vorstellungen hat er mir gezeigt, neue Wege aufgetan und eins hat er mich gelehrt, ruhiger und gelassener zu werden und nicht mehr so viele Dinge zu machen, wie ich sie vorher gemacht habe. Und ich weiß ja, meine Frau hat das schon immer gesagt, aber ich habe da nicht so gehört. Es war eine Zeit, die mir gut getan hat. Seelisch und körperlich hat es mir gut getan. Ich bin viel fitter geworden, auch im Kopf. Und man sieht vielleicht, ich habe da mal reingepasst. Hier, das ist alles so ein bisschen vom Gewicht runter. Und das war sehr gut, weil der Arzt zu mir gesagt hat, Herr Müller, wenn Sie noch länger leben wollen, dann sehen Sie mal zu, dass Sie vom Gewicht runterkommen, denn das zerstört Sie. Ja, und dann musste ich gehorchen, war nicht so einfach. Der erste Monat war grauenvoll, aber nachher gewöhnt man sich dran. Lebensgeschichten von Menschen, wie wir sie kennen, sind für mich immer ganz, ganz wichtig. Ich mache immer ganz gerne hören, wie ist denn jemand zum Glauben gekommen? Und was hat das denn so aus seinem Leben gemacht? Wie ist der Mensch vorangekommen? Was hat er getan, bewegt, ist er sitzen geblieben, hat er sich bewegt, ist er losgegangen, hat er den Auftrag Jesu wahrgenommen zu missionieren. Und deshalb sind so Gespräche mit Menschen über ihren Glauben für mich ganz, ganz wichtig, für meinen eigenen Glauben. Weil ich sehe, hier wirkt Jesus und oft stellt man sich ja selbst in Frage, wenn man zum Glauben gekommen ist und Gott führt dich irgendwo hin und möchte denn, dass du dort dienst, dann denkst du, ah, bin ich auch da am richtigen Platz, ist das der richtige Ort, mache ich das auch alles ganz ordentlich oder mache ich das nicht ordentlich? Ich habe vor vielen, vielen Jahren immer viel Biografien gelesen, also Lebensgeschichten von Menschen. Georg Müller aus Bristol oder Hudson Taylor oder Spurgeon oder wie sie so alle heißen. Und es war für mich immer ganz faszinierend. In der letzten Zeit beschäftige ich mich mit dem Römerbrief. Und Römerbrief ist für mich so ganz und gar komprimiert, das Evangelium. Ich sage mal, wenn es nur einen Brief geben würde, den Römerbrief, dann hätten wir in der Gemeinde alles, was wir brauchen. Wir haben alles da drin stehen. Es ist die Geschichte, die Lebensgeschichte, die Erfahrung von dem Apostel Paulus. Der Apostel Paulus hatte auch Vorstellungen von seinem Leben. Was soll man werden? Jesus hat ihn berufen, hat ihn selber gelehrt. Dann ist er losgezogen, da hat er mit seiner Lehre, die Jesus ihm gegeben hat, seine Erfahrungen gemacht. Er hat erfahren, dass dieser Jesus wirklich lebt, dass es keine Utopie ist, keine Gedankenvorstellung, sondern der Jesus hat hineingeredet in sein Leben. Und dann ist er losgegangen. Er ist, ich glaube, etwas hat er getan, was wir alle wieder lernen müssen, gehorsam zu sein. Gehorsam dem Wort gegenüber zu sein. Wir machen so oft Kompromisse, gehen Schlangenlinien, ein bisschen hier rum und da rum. Und man kann auch den geraden Weg gehen. Wäre für Israel vielleicht auch besser gewesen, wenn sie dort gehorsamer gewesen wären. Er hat eine ganze Menge mit ihm erlebt, auf den Missionsreisen, den dreien, die er gemacht hat. Und er war dann in Antiochia und da hat er so seine Vorstellung gehabt, ich muss doch mal nach Rom. Ich habe schon so viel gehört von Rom, ich habe schon viel gehört von den Gemeinden damals in Rom. Man sprach sich in der damaligen Welt rum, dass so viele zum Glauben gekommen waren und die Gemeinden, die sich da zusammengeschlossen haben, das waren Heidenchristen und Judenchristen. Und dann gab es natürlich immer da, wo so unterschiedliche Strömungen zusammenkommen, gab es Auseinandersetzungen. Und Paulus wollte sich anmelden mit diesem Brief in dieser Gemeinde und wollte ihnen sagen, ich komme jetzt bald und ich bringe das, was ich euch hier geschrieben habe, mit, weil das ist die Grundlage dessen, was ihr braucht, um Frieden in eurer Gemeinde zu haben. Er hatte nicht nur den Gedanken, da nach Rom zu kommen, sondern wenn er da war, hat er gedacht, dann fährt er noch weiter nach Spanien, da wollte er auch noch missionieren. Ist er nie hingekommen. Und nach Rom ist er gekommen, aber anders, wie er sich das vorgestellt hat. Er ist nach Rom gekommen als Gefangener in Ketten. Er ist nicht freiwillig gegangen, wie bei der letzten dritten Missionsreise, wie er ein Gesicht gehabt hat, eine Vision, einen Traum in der Nacht, wie eine Person zu ihm sprach, komm rüber und hilf uns. Und er hat sich aufgemacht dorthin und hat dort evangelisiert und Menschen sind zum Glauben gekommen. Und er hat dann auf dem Weg auch Geld gesammelt für die Gemeinde in Jerusalem, damit die Witwen und Waisen versorgt wurden. So hat jeder der Leute, die unterwegs waren, eine Sammlung gemacht, so wie ihr diese Sammlung hier macht zur Unterstützung, damit das Reich Gottes gebaut wird. Paulus hatte schon klare Vorstellungen von das, was er machen wollte. Im Laufe seines Glaubenslebens hat er eine Prägung erfahren. Eine Prägung, die alles andere ausschließt. Die weltliche Meinung ausschließt. Die weltliche Meinung war ihm nicht mehr wichtig. Ihm war einzig und allein wichtig, was sagt mein Gott? Was sagt mein Herr und mein Gott? Und im ersten Kapitel, in den 14 Versen 16 und 17, da schreibt er ganz genau, was seine Motivation ist, warum er losgegangen ist und warum er überhaupt das alles auf sich nimmt, um diese Wege zu gehen. Und es ist bei diesen Worten, als ich sie zum ersten Mal gelesen habe, war es mir klar, Peter, wie sieht das bei dir aus? Ist das auch so? Ich lese euch die beiden Verse mal vor. Er schreibt dort, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht bei Habakuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und sofort kommt etwas in unseren Gedanken hinein, da fragt man sich als erstes mal, ja, aber ich muss doch was tun. Und wenn ich nichts tue, dann liebt Gott mich nicht. Und wenn ich mich nicht einbringe und mehr tue, wie die anderen tue, dann bin ich bei Gott nicht so angesehen. Das ist in unserer menschlichen Art so drin. Also die Fleißigen, die viel haben, die reicher sind, die werden in den Himmel gehoben. Und die anderen, die nicht so viel haben, die beachtet man eigentlich nicht. Paulus sagt aber hier etwas ganz anderes. Es geht nicht um den Zustand, wie die Welt es ist. Macht oder wie die Welt aussieht. Es geht auch nicht darum, dass ich mich in den Himmel diene, sondern es geht darum, dass der Glaube, den Gott mir geschenkt hat bei meiner Bekehrung, meiner Umkehr zu Gott, indem ich ihn gebeten habe, in mein Leben zu kommen und mir ein neues Leben zu schenken, meine Schuld und Sünde zu vergeben, was daraus entsteht. Und Paulus sagt, das Wichtigste, was ich lernen musste, das Wichtigste war, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Schämst du dich des Evangeliums? Stellst dich jeden Morgen an die Straßenecke, verteilst Traktate, liest aus der Bibel vor? Machen wir nicht, ne? Ich denke noch dran, als ich mich damals bekehrt habe, zum Glauben gekommen bin, da hatte ich noch eine Firma. Und dann habe ich natürlich jedem, der es hören oder nicht hören wollte, erzählt, dass ich jetzt zum Glauben an Jesus gekommen bin. An der Kasse vorne war ein großes Schild, stand dran, wenn dein Gott tot ist, nimm doch meinen, Jesus lebt. Das war sehr gut fürs Geschäft. Die Leute wollten da nichts mehr mit zu tun haben. Aber diese Frage, die man sich ja stellt im Laufe des Lebens, schäme ich mich des Evangeliums? Und wenn ich mich des Evangeliums schäme, warum schäme ich mich des Evangeliums? Wir können natürlich sagen, das Evangelium ist ja die Geschichte von Jesus Christus, warum er in die Welt gekommen ist, wie er Menschen abholt aus der Verlorenheit, aus der Hand des Teufels reißt und sie einbucht in den Himmel. Das ist Evangelium. Du kannst mit deinem Leben hinkommen, er vergibt dir deine Schuld und Sünde und er wird dich durch die Kraft des Heiligen Geistes führen und leiten. Das hören wir, wissen wir alle, kaum einer weiß, wie es geht. Das ist unser Problem. Und das können wir lernen von Paulus. Wir können es wunderbar lernen. Wisst ihr, ich schäme mich des Evangeliums, heißt aber auch, schäme ich mich der Veränderung, die Gott an mir tut? Wenn er mich trennt von Freunden, wenn er mich trennt von Familienmitgliedern? Schäme ich mich auch, so wie mein Nachbar gesagt hat, Peter, kenn dich überhaupt nicht wieder, warum säufst du nicht mehr mit uns? Schäme ich dessen, weil ich auf einmal jetzt die Freunde verloren habe, weil sie mit mir ja nichts mehr zu tun haben wollen? Schäme ich mich all der Auswirkungen, die durch das Evangelium, das in mein Leben gekommen ist, etwas anderes aus mir gemacht hat? Paulus sagt, er schämt sich nicht. Denn er hat begriffen, dass es eine Kraft Gottes ist, die jeden Einzelnen selig macht. Und jetzt merkst du, das ist die Kraft Gottes, es ist nicht deine Kraft, es sind nicht deine Vorstellungen, nicht dein Können, nicht dein Machen, sondern es ist einfach deine Beziehung, die du zu Jesus Christus hast. Wie sieht deine Beziehung zum Evangelium aus? Das Evangelium kannst du auch nennen, das Leben Jesu Christi. Wie sieht deine Beziehung zu Jesus aus? Und das muss man sich immer wieder mal fragen. Wisst ihr, wir haben ja ein Problem als Menschen, wir werden ja bequem. Männer besonders, Frauen nicht so. Wir werden ja träge, wir werden ja bequem und sagen, ja, das machen wir ja immer so. Ne? Genügt doch, wenn wir mal sonntags in den Gottesdienst gehen, also jeden vielleicht auch nicht, alle zwei Wochen. Ne? Und dann wird es immer weniger. Aber meine Beziehung zu Jesus sieht etwas anders aus. Die Beziehung zu Jesus sollte so aussehen, dass ich mir morgens, nachdem ich aufgestanden bin, Zeit nehme für ihn. Dass ich mir Zeit nehme, in der Schrift zu lesen. Dass ich mir Zeit nehme, die Hände zu falten. Ich werde später nochmal auf diesen Weg zurückkommen, weil er ganz wichtig ist. Denn Paulus macht hier eine ganz wunderbare Aussage. Er spricht hier über Habakuk. Und wenn du den Weg zur Beziehung mit Gott kennenlernen willst, dann musst du das Buch Habakuk lesen. Ich glaube, in der Erbauungsstunde oder in der Bibelstunde spricht ihr gerade über die 12 kleinen Propheten. Habakuk ist ein grandioses Buch. Und bei Habakuk musste ich lernen eigentlich, was es eigentlich bedeutet, eine Beziehung aufzubauen zu meinem Gott. Nicht nur eine theoretische, sondern eine praktische. Im Gebet zu leben. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und dann wissen wir, dass wir durch die Bekehrung gerecht geworden sind vor Gott. Das heißt jetzt, wenn Gott uns ansieht, dann sieht er nicht mehr Peter Müller, den Lumpen, dann sieht er Peter Müller, mein geliebtes Kind. Und da kannst du deinen Namen eintragen. Wenn er dich sieht, dann sieht er nicht mehr deine Vergangenheit, nicht mehr das, was bei dir noch fehlläuft, die Laufmaschen, die wir im Gehirn haben, sondern er sieht Jesus in dir. Du bist gerecht gemacht vor Gott. Er liebt dich. Er will nicht, dass du Wege gehst, die ihm nicht gefallen. Und wir, die wir länger vielleicht Christen sind, wir wissen, wenn wir mal wieder ausgebrochen sind, dann gibt es links und rechts ein paar Ohren und dann geht der Weg wieder geradeaus und das tut gut, dass wir dann wissen, wir waren auf dem falschen Weg. In Kapitel 5 im Römerbrief heißt es, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir müssen uns diesen Frieden nicht erst erarbeiten, sondern wir haben ihn schon. Du kannst dir jetzt sagen, wenn du dich heute Abend vor den Spiegel stellst und sagst, danke Herr, dass du Frieden mit mir geschlossen hast. Und dass ich in deinen Augen so wunderbar bin. Und dass du mich so wunderbar liebst. Und dass du mich nicht so lassen willst, wie ich bin, sondern dass du mir hilfst, ein Leben zu führen, das dir Ehre bringt. Dafür danke ich dir, Gott. Das ist grandios, ist das, oder? Ich muss ja lernen, meine Minderwertigkeitsgefühle, die ich habe, und die haben wir ja alle, die müssen ja kompensiert werden, überwunden werden. Und dadurch, dass wir ein Bewusstsein haben, dass wir Kinder des lebendigen Gottes sind, dass der Vater immer wieder auf uns guckt, ganz genau seine Augen ruhen auf dir. Dadurch und durch die Hilfe, die wir erfahren, durch die Problemlösungen, die in unserem Leben geschehen, merken wir immer mehr, dass wir abhängig von Jesus sind. Und das ist so wunderbar, von ihm abhängig zu sein, alleine von ihm, von niemand anders, von keinem Menschen, von keiner Bank, von keinem Nachbarn, von keinem Familienmitglied, einzig und allein das Wissen, ich bin abhängig, einzig und allein von Jesus, von niemand anders. Und in das zu begreifen, und dann kriegst du auf einmal ein Selbstwertgefühl. Dann heißt es in der Bibel auf einmal, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Und ich denke, oh, bei mir hat er bestimmt Fehler gemacht, oder? Nee, und er nimmt genau mein Leben, so wie ich bin. Er nimmt dein Leben, so wie du bist. Mit all deinen Ecken und Kanten, mit deinen Macken, mit all den Webfehlern, mit all den Wegen, die du falsch gehst. Und sagt, ich liebe dich trotzdem. Und darum will ich dir eine Selbstsicherheit geben. Eine Gewissheit geben. Und irgendwann müssen wir hinein, dass wir das in unserem Glaubensleben auch lernen. Dass Glaubensgewissheit auch Gewissheit ist. Und nicht sagen, jetzt machen wir mal zwei Lieder. Ihr habt übrigens wunderbar gesungen, war richtig schön. Aber wir müssen aufpassen, dass nicht durch diese Lieder ein Gefühlsleben hochgepusht wird. Und wenn dann die Probleme kommen, das ist, als wenn uns einer ein Brett wegzieht unten und du fällst in den Abgrund. Glaube ist immer Gewissheit, ist immer Wissen. Es steht geschrieben, du aber hast gesagt. Das ist Gewissheit und wir brauchen nur Gewissheit in unserem Leben. Und dieses ganze Gefühlsgedusel und dreimal mit dem Hintern wackeln und die Hände hoch, das kannst du dir sparen. Vergeudet eben nur deine Kraft. Und Paulus sagt hier etwas, was uns nicht gefällt, wie wir hineinwachsen in die Kinder Gottes. Er sagt hier in ein paar Versen weiter in Vers 3, ich rühme mich nicht alleine der Bedrängnisse, ich rühme mich auch der Bedrängnisse. Ich rühme mich der Nöte, ich rühme mich meiner Probleme, ich rühme mich meiner Sorgen, ich rühme mich dessen, dass ich nichts auf die Reihe kriege. Ich rühme mich darüber, dass ich nichts kann. Ich rühme mich, sagt er. Warum sagt er das? Weil wir wissen, wenn wir unser Leben selber in Ordnung bringen könnten, dann würden wir so lange dran rumbasteln, dass Gott keine Lust mehr an uns hat. Und wenn wir es zulassen, dass er unser Leben verändert und wir begreifen lernen, dass wir ohne ihn nichts tun können. Das steht so wunderbar in der Bibel, da denke ich noch dran, am Anfang, als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich gelesen, ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Da habe ich gesagt, ja Jesus, das ist so. Und dann muss ich begreifen lernen, dass es wirklich so ist, dass du nichts kannst. Das hilft dir kein Orden, da hilft dir kein Bankkonto, da hilft dir kein großes Auto, überhaupt nichts. Da hilft dir allein das Bewusstsein, ich kann wirklich nichts ohne ihn. Und er ist alles für mich, was ich brauche. Bedrängnisse bringen Geduld. Wir müssen warten auf sein Eingreifen. Nee, wir kennen ja alle diesen Spruch, Herr, schenke mir Geduld, aber sofort. Nicht geduldig werden in Not. Deshalb ist Not da, damit wir ihm vertrauen, damit wir näher zu ihm kommen. Und je mehr Nöte wir haben, dann falten wir immer mehr die Hände. Und dann werden wir einmal öfter mit ihm reden und dann werden wir öfter beten und dann bringen wir unsere Not öfter vor ihn. Und dann spielt es auch keine Rolle, ob er jetzt sofort hilft, in 4 Wochen, in 1 Jahr, in 3 oder in 5. Sondern wir haben die Gewissheit, er wird helfen, aber nach seiner Zeit. In den Sprüchen können wir lesen, alles hat seine Zeit. nicht unsere. Alles hat seine Zeit. Geduld aber bringt Bewährung, Sicherheit, Stärkung, Kräftigung. Bewährung aber Hoffnung. Ich vertraue meinem Gott immer mehr. Ich vertraue Jesus immer mehr. Ich verstehe zwar alles nicht, ich weiß auch nicht, wie er das alles macht und wie er das auf die Reihe kriegt. Kann ich dir was sagen? Ist mir auch wurscht egal. Ich weiß, dass er mir hilft, dass er mein Leben in Ordnung bringt. Wie er das macht, er weiß es doch viel besser wie ich. Er hat einmal geschrieben in diesem wunderbaren Buch hier, so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch sind meine Gedanken über eure Gedanken und meine Wege über eure Wege. Warum soll ich mir selbst Vorstellungen machen? Hoffnung ist wichtig für uns. Wenn wir keine Hoffnung haben, das heißt Vertrauen auf Jesus haben, dann versuchen wir immer überall uns Hilfe zu holen und es bringt uns überhaupt nichts. Er hat am Kapitel 1 hat er geschrieben, der Gerechte wird aus Glauben leben, heißt es bei Habakuk. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und wenn wir das Buch Habakuk lesen, dann merken wir in diesen drei Kapiteln, zwei Kapitel ist nur Gebetsleben, ist Frage- und Antwortspiel. Da redet Gott mit Habakuk. Habakuk stellt sich hin und er klagt fast Gott an. Warum hast du das gemacht? Warum lässt du das zu? Wieso ist das eigentlich so? Und warum und wie soll ich damit fertig werden? Und dann kommt er so, wie wir ja oft so auf dem großen Thron sitzen, und sagt, Gott, jetzt musst du mir aber mal Antwort geben über das. Warum ist denn gerade das Liebste aus meiner Familie gestorben? Warum geht es mir so schlecht, Gott? Warum habe ich kein Geld, keine Arbeit, keinen Partner? Warum, Gott? Und hier können wir etwas lernen bei Habakuk. Beten lernen. Wisst ihr, wenn ich so diese vielen Büchereien lese, so in christlichen Buchhandlungen, dann gibt es immer Gebetsseminare. Und wenn du dieses Seminar mitmachst, dann bist du der beste Beter der Welt und Gott hört auf dich. Denn von den anderen, da wird er nie, auf den anderen Gebete wird er nie antworten. Mein Lehrer hat damals gesagt, beten lernt man durch Beten. Beten lernt man durch Beten. Und wenn du geübt bist im Händefalten und den Mut hast, mit Gott zu reden, so wie dir der Schnabel gewachsen ist, wie Gott es dir aufs Herz legt, rede offen und ehrlich mit ihm, spiel keine Rolle und mach nicht den frommen Zampano, der jetzt auch noch ein Kreuz trägt und Wunder was ist, sondern rede mit ihm so wie das dir auf dem Herzen liegt. Sag ihm, wie schlecht es dir geht und dass du die Welt nicht mehr verstehst und dass du ihn nicht mehr verstehst. Hab den Mut dazu. Wir müssen, wisst ihr was, wenn wir wachsen wollen im Glauben, wenn wir wollen, dass die restlichen Stühle noch besetzt werden hier, dann müssen wir betende Gemeinde werden. Und wenn wir nicht betende Gemeinde werden und einfach nur warten, na ja, der Pastor betet ja für uns, dann werden sich die Stühle nicht öffnen. Nicht füllen. Wir müssen betende Gemeinde werden. Betende Gemeinde, das ist, wir treten in der Gemeinschaft zusammen vor den Thron Gottes. Ich habe das in den Bibelstunden abends immer nach unseren Vorträgen immer so genossen. Es gibt ja Leute, die können 10 Gebete so hinter an. Nee, sage ich jetzt nichts. Wisst ihr, aber das habe ich genossen, wenn wir dann fast eine Stunde hinterher noch gebetet haben, wie grandios war das und wir mit dem Herzen verbunden waren und einmal unser jeder sein Amen dazu gesagt hat. Betende Gemeinde werden. 2 Kapitel lang ist es bei Habakuk so, dass er mit Gott im Zwiegespräch ist. Im 2. Kapitel fängt er auf, ich stehe hier auf meiner Warte und warte jetzt drauf, Gott, was du mir sagen wirst. Großkotz. Ja, hier oben stehe ich jetzt und jetzt warte ich, mal sehen, was du mir antworten wirst, Gott. Und dann antwortet Gott ihm und dann wird Habakuk ganz klein. Und er wird so klein, wie er es braucht, um Gott als Herrn anzuerkennen. Und er kennt Gottes Heiligkeit und Gottes Herrlichkeit. Und im 3. Kapitel, da heißt es, ist überschrieben mit dem Psalm Habakuks. Und hier wächst du was das Gebet aus ihm gemacht hat, wie es sein Herz erweicht hat, wie er Gott kennengelernt hat, wie Gott ihm die Augen und das Herz für sich selber geöffnet hat, wie er ihm gezeigt hat, wer du ich bin. Habakuk, jetzt erkennst du, wer ich bin. Jetzt weißt du, was du notwendig für dein Leben brauchst. Habakuk, jetzt siehst du meine Heiligkeit. Und jetzt wirst du ganz klein. Und er gibt sein Herz und sein Leben Gott hin. Ist ein grandioses Buch, müsst ihr einfach mal lesen. Wir sind natürlich in unserem gesamten Leben hier immer abhängig von den Prägungen, die wir aus der Welt mitgebracht haben. Familiäre Prägung im Umfeld, welche Freunde wir haben, wo wir vielleicht Gemeinschaft haben und dann nimmt man uns mit irgendwo hin, wo wir vielleicht gar nicht hinwollen. Aber dann kommt Gott und verändert dein Leben. Und jetzt merkst du auf einmal, dass du umdenken lernen musst. Du musst umdenken lernen. Wenn wir nicht umdenken, im Verstand nicht umdenken lernen, wird es auch keine Veränderung in unserem Leben geben. Wir müssen neu denken lernen. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, heißt es da, liebe Brüder und Schwestern, Schwestern auch, ne, Nina? Durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingibt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, durch die Liebe, die Fürsorge Gottes, darf ich euch das sagen, dass ihr eure Leiber hingeben sollt als ein Opfer. Euer Leben, eure Existenz, eure ganze Persönlichkeit, gebt sie ihm doch endlich und behaltet nichts zurück. Und da steht nämlich, nicht erst dann, wenn ihr tot seid, ein Opfer, das lebendig ist, geheiligt durch das Wort Gottes, verändert vom Wort Gottes, verändert durch den Geist, den Gott dir gegeben hat. Eine Veränderung in deinem Leben. Und dann steht so ganz nebenbei darunter, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und jetzt stellen wir uns eigentlich immer hin und sagen, ja, wir müssen Gottesdienstgestaltung üben. Nicht? Wie machen wir das eigentlich? Wie gestalten wir unseren Gottesdienst? Wie kommt der an? Wie können wir noch viele Menschen ansprechen? Wenn wir Menschen zum Glauben führen wollen, dann muss unser Leben so aussehen, wie Gott es will und nicht, wie wir uns das vorstellen. Dann geben wir unser Leben hin und dann sagen wir, hier bin ich Gott. Alles, was ich bin und was ich habe, soll ab sofort dir gehören. Nimm mein Leben und mach daraus, was du willst. Das bete mal, da kriegst du Panik. Und wenn er das jetzt wirklich macht, wenn er dir jetzt alles wegnimmt, was du hast, alle deine Götter, die du alle in deiner Wohnung, in deinem Zimmer, in deinen Räumen, in deinen Gedanken hast, alles, was ich bin und was ich habe, soll ab sofort dir gehören. Heute, das ist Demut und das macht Angst. Als ich das zum ersten Mal gebetet habe, habe ich gedacht, und wenn er das jetzt wirklich macht, was nimmt er mir denn? Meine Kinder, meine Frau? Firma konnte er nicht mehr nehmen, die war schon weg, die hat er mir vorher schon genommen. Was nimmt er mir? Und dann wurde mir klar, wie ernst Gott das meint. Weißt du, wenn ich aus dir etwas machen soll, sagt er, wenn ich dich gebrauchen soll, damit das Reich Gottes gebaut wird, dann musst du den Mut haben, dich ganz hinzugeben. Den Mut haben, dich einzubringen im Reich Gottes mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat. Weißt du, wie ich mich gefreut habe über dich? Dich hier mit der Geige zu sehen? Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Das hat mir das Herz aufgemacht. Und du kannst Geige spielen, das ist ein Traum. Wisst ihr das? Sich hingeben und Gott verändert das Leben. Du musst nur die ersten Schritte machen. Mach den ersten Schritt auf ihn zu und sag, ja Gott, nimm mich an die Hand und bring mich dahin, wo du mich haben willst. Und dann kommt der andere wieder und er sagt, naja, also ein bisschen Reichtum ist ja auch gut und noch ein größeres Haus und ein größeres Auto, nicht? Und vielleicht nochmal eine Urlaubsreise mehr oder so, das wäre ja auch nicht schlecht. Und das begegnet er uns gleich im zweiten Kapitel hier in Römer 12, sagt er, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Hallo. Nichts mit mehr Urlaub, nichts mit mehr Kohle, nichts mit größeres Haus, nichts mit größerem Auto. Er sagt, stell dich nicht dieser Welt gleich, sondern die Veränderung geschieht durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Denkens, eures Verhaltens. Wo guckst du hin? Alle diese Sinne, wo hörst du hin? Wie redest du? Mit wem redest du? Was redest du mit jemand anders? Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Das ist wichtig, dass wir prüfen können, was der Wille Gottes ist. Gott will nämlich immer nur das Gute und das Wohlgefällige und er will nicht das Böse und er will nicht das Negative und auch nicht das unter der Gürtellinie. Und er muss auch nicht, dass wir irgendwelche faulen Witze machen, auf Kosten anderer Menschen. Sondern wir lernen mal, deine Gedanken zu heiligen, deine Gedanken zu reinigen. Ordne mal deine Gedanken, gib sie ihm, lass ihn das Verändern aufzeigen. Wisst ihr, ich bin jetzt ein paar Jahrzehnte im Glauben und ich habe dann gedacht, jedes Mal, wenn der Heilige Geist mir aufgezählt hat, wie viele Sünden oder welche Sünden in meinem Leben sind, dann habe ich sie ihm gegeben. Gedacht, danke, Heiliger Geist, dass du mir aufzeigst, wo die Sünden in meinem Leben sind. Ich danke dir dafür. Und dann habe ich sie Jesus gegeben und ich habe gewusst, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Schuld. Und dann habe ich gedacht, irgendwann ist das ja wohl mal zu Ende. Also ich habe ja nun schon so viel bekannt. Wisst ihr, was das Schlimme ist nach so vielen Jahren? Es werden immer mehr. Er zeigt immer mehr auf, wer ich wirklich bin. Er zeigt immer mehr auf, was im Herzen ist. Er zeigt immer mehr auf, wie viele Macken ich habe. Und dann denke ich, oh. Aber mutlos sein gilt nicht im Reich Gottes. Wisst ihr, wer Christus nachfolgt, ist ein Kämpfer. Ist mutiger wie alle anderen. Wer Christus nachfolgt, der weiß nie, wohin er geht. Aber er weiß immer, dass er den richtigen Weg geht. Er weiß immer, dass der Weg, den Gott ihn führt, der Weg ist, der zur Herrlichkeit und zur Seligkeit führt. Oft weißt du gar nicht, welche Wege du gehen sollst. Er fragt mal, ja, ist das alles so richtig? Soll ich das nicht? Was meinst du denn? Kann ich dir nur eins sagen, hier, Hände gefalten auf die Knie. Einer meiner Lehrer, Heinrich Kemmler, so ein alter Hautdegen, der hat mir immer so gut getan. Der hat gesagt, weißt du, wo ich alle meine Siege errungen habe? Auf den Knien. Auf den Knien habe ich meine Siege errungen. Immer, wenn ich mit Gott im Austausch war, wenn wir beide miteinander kommuniziert haben. Wir machen ja oft so einen Fehler, das habe ich bestimmt schon öfter gesagt, dass wir, wenn wir beten, wir ganz viel beten, dann lassen wir das alles so raus, nicht? Wie Christian sagt, ja, bitten können wir immer unheimlich viel und da wissen wir ganz genau, was dran ist. Und dann beten wir und dann stehen wir auf, sagen Amen, stehen auf und gehen weg. Und Gott hat überhaupt keine Chance zum Antworten. Du bist schon wieder ganz woanders mit deinen Gedanken, ne? Nimm dir mal Zeit und schweige mal nach deinem Gebet vor Gott. Nimm dir Zeit und halt einfach mal die Klappe. Bleib mal sitzen, bleib mal ruhig, warte mal auf seine Antwort. Eins kann ich dir versprechen, was dann kommt, das haut dich aus dem Sessel. Weil Gott fängt an zu reden, durch Bibelworte, durch Gesichte, durch Gedanken, die er dir schenkt. Und auf einmal verändert er dein Leben. Und er gibt dir Antworten auf Fragen, die du hast. Denn Gott antwortet immer auf deine Fragen. Du Du hast nur keinen Empfänger mehr, wenn du aufgestanden bist und weggegangen bist. Wisst ihr, für mich war das ganz, ganz wichtig, dass ich den Römerbrief für mich so studiert habe und aufgenommen habe für mich, weil ich wollte wissen, was ist die Motivation von diesem Paulus und welche Auswege hat er für mich und welche Wege soll ich gehen, wenn ich Gott nicht verstehe in meinem Leben. Und deshalb lese ich auch so gern Biografien. Ich denke, so Georg Müller in Bristol, da sitzen 4000 Kinder, die morgens gespeist werden sollen. Keinen halben Liter Milch mehr, kein Stück Brot. Und die warten auf Essen und Trinken. Und er weiß es abends. Und anstatt er sagt, nun schlafe ich erstmal, mal gucken, was morgen kommt, geht er vor seinem Bett auf die Knie. Und dann betet er von abends, bevor er ins Bett gehen wollte, bis zum anderen Morgen durch. Und als er Amen sagt und aufsteht, klingelt es an der Tür, kommt ein Bäcker, ein Bauer, bringt Milch und Brot für 3000 Waisenkinder. Meinst du, alles Zufall? Auf den Knien errungen. Das möchte ich euch mit auf den Weg, ich möchte euch mit auf den Weg geben. Werdet Beter, wartet auf Gott, lasst ihn reden, hineinreden in euer Leben. Lasst euch verändern und umgestalten. Viele Dinge, die wir mitgebracht haben aus unserem alten Leben, die werden verändert, die werden uns weggenommen und es gefällt uns nicht. Weil Gott möchte wirkliche neue Menschen aus uns machen. Seitdem Jesus in dein Leben reingekommen ist, wird dein Leben neu. Er verändert dich. Er macht etwas aus dir, das grandios ist. Und jeden Morgen, wenn du dir deine Hände faltest und mit ihm redest, ist der erste Satz, den er dir sagt: Guten Morgen, mein geliebtes Kind. Ich freue mich, dass du da bist. Und jetzt reden wir miteinander. Und dann hat er immer eine Botschaft für dich. Wir dürfen so viel lernen aus der Bibel. Wir dürfen so viel lernen, was hier drin steht. Oft frage ich mich auch in anderen Gemeinden, wo ich hinkomme, warum lesen die Leute nicht in der Schrift? Warum nicht? Von Hirngespinsten jagt man in der Nacht, dann kommen irgendwelche Highlights aus Amerika und überall her und den läuft man dann hinterher und hinterher sagt man wieder, ach, hätten wir das bloß nicht gemacht. Ich sage, habe ich dir schon vorher gesagt, dass Quatsch ist. Ne? Wir müssen lernen, auch die Geister zu unterscheiden. Und das kannst du nur machen, wenn du wirklich in der Schrift zu Hause bist. Wenn du weißt, was Gottes Wille ist. Und deshalb ist es unbedingt notwendig, Bibel zu lesen, in die Erbauungsstunden zu kommen, dich aufbauen zu lassen, ermutigen zu lassen, zusammen zu beten, in einer Gemeinschaft zu stehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Lass dich von Gott verändern. Und dein Weg wird klar, eindeutig und hell. Und wenn du nur eins mit nach Hause nimmst heute, Gott liebt dich, so wie du bist. Und er will dich gar nicht anders. Stück für Stück macht er dich innerlich im Herzen noch schöner. Bei mir kaum möglich, ne? No. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich wünsche euch viel Gebetserfahrung. Und wenn ihr noch keine Beter seid, dann wünsche ich euch viel Not, damit ihr beten lernt. Ja, sonst wärst du kein Beter. Ich möchte noch beten mit uns. Herr Jesus Christus, welch Gnade ist es, ein Kind Gottes zu sein. Und wir können gar nicht oft genug Dank sagen für das, was du für uns auf Golgatha getan hast. Wir wollen dir danken für die Liebe, dass du unsere Schuld und Sünde auf dich genommen hast, dass du uns gerecht gemacht hast vor dem Vater, dass du uns weiterführen und leiten wirst durch den guten Heiligen Geist. Wir können gar nicht genug Danke sagen. Danke für die Gemeinde, danke für die Gemeinschaft, danke für alles, was du gibst, für alle Gaben, die du hineingelegt hast. Danke für die Freude, die wir haben dürfen aneinander. Danke, dass du uns mit den Herzen miteinander verbunden hast. Und danke dafür, dass deine Liebe nie aufhören wird. Und dank, dass wir uns alle irgendwann in der Ewigkeit wiedersehen werden. Hab Dank dafür. Amen.